Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The State of Process Automation. In der heutigen Folge spreche ich mit Herrn Christian Friedhof. Er ist der Leiter der Digitalisierung der Augusta Krankenanstalt. Wir sprechen über die digitale Transformation in der Gesundheitsbranche und warum ist speziell in dieser Phase eine gute Kommunikation essentiell? Und wie verändert man Prozesse wirklich nachhaltig? Und nun zur heutigen Episode. Mein Name ist Christoph Bacher und ich begleite euch durch diese Folge von The State of Process Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Christoph Bacher und in der heutigen Episode sprechen wir über die digitale Transformation in der Gesundheitsbranche. Und nein, das mache ich nicht alleine. Ich habe heute das große Vergnügen, quasi Besuch aus Deutschland hier in meinem virtuellen Studio zu haben. Herrn Christian Friedhof, er ist der Leiter der Digitalisierung der Augusta Krankenanstalt. Hallo, Herr Friedhof.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Pacher.
Es freut mich, wie schon erwähnt, extrem, dass wir heute zusammen mal diese große, große Überschrift digitale Transformation auch noch speziell in der Gesundheitsbranche einfach gemeinsam probieren, so ein bisschen herunterzubrechen. Was steckt überhaupt dahinter? Was sind vielleicht so die gängigen Herausforderungen? Und wie kann man auch so Best Practice diese Herausforderungen vielleicht zukünftig lösen? Oder wie haben Sie die Herausforderungen vielleicht schon in der Vergangenheit gelöst? Deswegen, Herr Friedhof, bevor wir hier in die Praxis reinsteigen, geben Sie mir doch gerne einfach mal so kurz mit in ein, zwei Sätzen, Leiter der Digitalisierung. Was steht denn da täglich überhaupt mal bei Ihnen auf der Agenda?
Ja, also das waren jetzt viele Fragen, ne, die eigentlich große Antworten verlangen. Wir versuchen das mal ein wenig herunterzubrechen. Also wofür steht denn dieser Titel Leiter Digitalisierung und Technologie? Der steht eigentlich dafür, dass ich im operativen Geschäft Medizintechnik und IT verantworte und verzahne, ja, damit diese beiden Gewerke auch das tun können, was sie denn eigentlich sollen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und auf der einen Seite kümmere ich mich, wie gesagt, um das Tagesgeschäft dieser beiden Technologen. Und auf der anderen Seite kümmere ich mich darum, dass die Digitalisierung eine Strategie erfährt und eine Stimme erfährt der Anwender. Ja, also in Richtung Geschäftsführung, was ist denn zielführend für uns, was ist prozessorientiert, was ist wertschöpfend und wo kann Digitalisierung in der Pflege, im klinischen, ärztlichen Betrieb und natürlich auch in der Verwaltung seinen Zweck erfüllen. Mhm. Das in wenigen Worten das, was damit zusammenhängt.
Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gerne in die Praxis rein. Und zwar ordnen wir doch mal diesen Begriff digitale Transformation. Einfach mal in Ihren Worten, weil ich habe so festgestellt, dass im Prinzip die verschiedensten Personen immer ein bisschen was anderes unter diesem Begriff verstehen. Deswegen wäre einfach mal spannend, was verstehen Sie denn konkret unter digitaler Transformation?
Am Ende muss Digitalisierung eine neue Geschäftswelt eröffnen. Sonst bin ich nicht in einer Transformation, sondern ich bin nicht nur bei der Elektrifizierung von Prozessen. Mhm. Damit Digitalisierung gewinnbringend ist, will ich damit mehr oder weniger neue Geschäftsfelder erschließen. Was können das für Geschäftsfelder sein, die ich durch die Digitalisierung erhalte? Auf der einen Seite könnten es ja neue Services für Patienten sein, ja, die ich damit möglich mache. Ganz einfaches Beispiel. Wir könnten ja anbieten, den Patienten von zu Hause abzuholen. Das ist jetzt erstmal nichts Digitales, aber es wird digital, wenn ich dadurch Einnahmen generiere, ja, weil ich mir diesen Service bezahlen lasse, weil ich den Patienten abhole und auch wieder nach Hause bringe. Aber der digitale Service entsteht dann, wenn der Patient weiß, wann denn dieses Taxi bei ihm vor der Tür steht. Das heißt, er kann seine App sehen, der ist in 5 Minuten bei mir, dann ist es digital. Ja, oder auch auf dem Heimweg, die Angehörigen könnten diese Daten nutzen, um zu wissen, wann muss ich die Haustür denn zu Hause aufschließen, ja, wann muss ich denn mein Familienmitglied wieder in Empfang nehmen, ja, weil er vielleicht noch Unterstützung zu Hause braucht. Die bekommen dann halt Hinweise in unserer App, der Krankenhaus-App, wann ihr Angehöriger dann zu Hause wieder eintrifft. Ne? Das wäre zum einen Beispiel für eine digitale Transformation. Also aus dem klassischen Service-Gedanken, den zu digitalisieren, Mehrwert herauszuziehen und dann neue Geschäftsfelder zu erschließen, die ich irgendwie gewinnbringend in mein Unternehmen einbringe. Dann bin ich bei der digitalen Transformation. Ein zweites Beispiel wäre vielleicht, ein Stück weit eigene Softwareentwicklung. Natürlich hat ein Krankenhaus keine eigenen Softwareentwickler, aber da konnte man ja Kooperationen machen, Kooperationen eingehen mit Gesellschaften, die sich halt mit Softwareentwicklung beschäftigen. Es gibt natürlich schon vieles am Markt, manches gibt es nicht am Markt, aber man kann sich ja mit beschäftigen, mit den Anwendern, die diese Problemstellung haben, ja, um die Prozesskenntnisse haben und die wissen, was will ich denn hier verbessern, was muss das Outcome dieses Projektes sein, dann könnte ich eine neue Software schaffen, ja, mit diesem Partnerunternehmen und könnte sie am Ende auch vermarkten, ja, und beteilige und bin beteiligt an dem Profit, wenn ich dieses Produkt verkaufe am Markt, ne? Auch das wäre ein Teil einer digitalen Transformation.
Okay, verstehe. Jetzt haben Sie schon ein paar große Begriffe auch wieder unter diesen noch größeren Begriff, sage ich mal, genannt. Auf der einen Seite eine Klinik als Softwarehersteller. Auf der anderen Seite das Thema neue Geschäftsfelder erschließen. Und auf der anderen Seite ist ja auch ein großes Thema, effizienter durch Digitalisierung zu werden. Und da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen anknüpfen. Was ist denn im Bereich der Gesundheitsbranche so die größte Herausforderung bei extrem vielen Mitarbeitern, bei verschiedensten Prozessen, diese Prozesse wirklich effizienter zu gestalten durch die Digitalisierung?
Auch da muss man am Anfang erstmal Köpfe aufbrechen, ne? Das vieles ist ja sehr traditionsbewährt in Krankenhäusern, zumindest in deutschen Krankenhäusern. Und man hört dann wieder, und man hört sehr oft, das war doch schon immer so. Ja. Digitalisierung ist nicht bei jedem willkommen und auch nicht für jeden willkommen, weil das mitunter ja auch in einem Disput steht zum Arztberuf, wo der Arzt am Ende das Gefühl hat, ja, seine Meinung ist nicht gefragt, sondern die KI, die künstliche Intelligenz entscheidet für ihn. Das ist bei weitem natürlich nicht so. Es muss am Ende immer der Mensch entscheiden. Man muss halt nur die Hilfe annehmen. Und man muss unliebsame Tätigkeiten, administrative Tätigkeiten noch weg von diesen Berufsgruppen bekommen, damit sie wieder ihren ursprünglichen Job auch tun können. Und das ist, glaube ich, das erste große Doing, was jeder machen muss. Man muss ein digitales Mindsetting schaffen bei den Betroffenen. In der Pflege ist das sicherlich einfacher, weil die schon sehr erfolgreich den Weg über die Elektrifizierung zur Digitalisierung gegangen sind. Wenn wir dann einfach mal die klinische oder die digitale Fieberkurve nehmen, dann erschließt sich das denn sehr schnell den Mehrwert, den die dadurch haben, weil die jetzt einen Laptop benutzen, ne, und die Visite begleiten können. Im ärztlichen Bereich erfahren das die Ärzte auch jetzt immer wieder, dass so eine digitale Visite durchaus unterstützend sein kann, ja, und dass viele Dinge auch einfacher möglich sind. Aber dann krankt es auch wieder daran, dass meine Infrastruktur, und dann bin ich wieder bei der IT-Abteilung, da gar nicht Schritt hält oder überhaupt gar nicht dafür vorbereitet ist. Damit ich überhaupt in diese Digitalisierung einsteigen kann, und das ist jetzt die zweite Hürde nach dem Mindsetting, ist es die infrastrukturelle Hürde. Ich brauche ein wirklich effizientes, aktuelles State-of-the-Art-Netzwerk, um all die Digitalisierungsdinge überhaupt am Ende tun zu können. Denn wenn mein Backbone, meine gesamte Infrastruktur, und das ist nun mal das Netzwerk, meine wichtigste Infrastruktur, wenn die nicht in der Lage ist, die Pakete sicher von A nach B zu transportieren in einer adäquaten Geschwindigkeit, dann finde ich keine Freunde und keine Akzeptanz. Ja? Weil dieses Verhalten, das Zeitverhalten ist extrem wichtig. Wenn man sich mal überlegt, wie oft sich Ärzte am Tag am Computer anmelden müssen, in ihrer Anwendung anmelden müssen, in der nächsten Anwendung nochmal, und lassen wir das nur mal am Tag 10 Minuten sein. Ja, und dann haben Sie mindestens 150 Ärzte, ja, mal 10 Minuten, mal 352 Arbeitstage, und davon ziehen Sie mal ein paar Tage ab, wie viele VKs da zusammenkommen, also wie viele Vollkräfte zusammenkommen, nur weil sich ein Arzt an einem System an- und wieder abmelden muss, ja, aus Datenschutzgründen, aber auch aus sonstigen Gründen, dann bringen Sie dann natürlich einen Rieseneffekt hinein, wenn Sie das hören und das verstehen und das womöglich auch noch technologisch beheben können, ja. Mit Single-Sign-On-Lösung, ja, mit Multifaktor-Authentifizierung, wo es einfach effizienter, schneller geht, weil eine Infrastruktur da ist. Und das ist das, was IT zukünftig sein muss. Oder fangen wir mal an und sagen wir, was sie bisher waren. Ja. Für die Geschäftsführer waren das ja immer die Technologen, die Techies. Die sollten aber auch Projektkenntnisse haben, sollten jedes Projekt vorantreiben. Die sollten kreativ sein und Projekte finden, weil der Chefarzt hatte keine Ideen. Das sollte die IT liefern. Dann sollten sie das Projektmanagement machen. Keine Ahnung davon, wie es geht, aber sie sollten es tun. Sie sollten Anwendungsentwickler sein, kannten die Software aber gar nicht. Ja. Und sollten auch noch Service dafür leisten können. First Level, Second Level, Third Level, ja, weil es alles günstig sein muss. Und das geht nicht. Dann überfrachte ich eine Abteilung, die überhaupt nicht dazu geboren ist, um solche Dinge tun zu können. Wofür ist denn eine IT-Abteilung da? Das steckt im Wort: Informationstechnologie. Also eine technologische Abteilung, die Informationen von A nach B geleitet. Also Netzwerk, bin ich da wieder. Und ich muss die IT-Abteilung in eine Lage versetzen, zu einem sogenannten Enabler zu werden. Also zu jemandem, der Dinge ermöglicht. Und das ist technologisch. Technologisch ermögliche ich, Prozesse zu digitalisieren. Mhm. Ja? Ärzte, Pflege zu unterstützen im Alltag, zu führen, anzuleiten. Aber dafür brauche ich Technologien. Und das liefert eine IT-Abteilung. Sie sind der Technologieträger und die grundsätzliche Basis, um Digitalisierung aufzusetzen. Das Gleiche betrifft ja auch die Medizintechnik. Auch das sind ja Technik, ne? Technologen, die etwas bereitstellen. Auch da wieder ein Rückgrat des medizinischen Vorschriftes der Evaluierung von Diagnosen bereitstellen, also Medizingeräte in einem Netzwerk betreiben, um das Ganze auch miteinander verzahnt zu bekommen. Und das ist Basisarbeit. Und wenn beide Komponenten auf der Basis nicht vernünftig auf einem technologischen Level sind, dann kann ich nicht digitalisieren. Ja, wenn ich ein Ultraschallgerät habe, was nicht im WLAN funktioniert oder was überhaupt kein Netzwerkprotokoll fährt, was soll ich bitte damit? Wenn ich da nichts rausbekomme, dann kann ich auch nicht digitalisieren. Ne? Ich muss ja nicht das Bild vom Ultraschallgerät erst drucken, um es dann zu scannen. Dann habe ich keinen Mehrwert an Informationen. Ne? Den Mehrwert bekomme ich nur, wenn ich eine rein digitale Prozesskette am Ende habe. Und dann wird das Ganze effizient. Und das ist die zweite große Hürde, die auch sicherlich anspruchsvoll ist, auch vom Finanziellen her sehr anspruchsvoll ist, weil ich muss ja im Prinzip, viele Kliniken werden von vorne anfangen müssen und ihr Netzwerk komplett bauen müssen, um überhaupt in diese Digitalisierung hineinzukommen. Das war eine ziemlich ausartende Antwort jetzt.
Nee, aber trifft es ziemlich, ziemlich gut. Ich würde da bei einem Punkt nochmal einhaken, und zwar das Thema digitales Mindset haben Sie erwähnt. Für mich wäre nochmal spannend, im Gesundheitsbereich. Sehen Sie da das digitale Mindset eher fortgeschritten oder gibt es da eigentlich schon noch ein bisschen Aufholbedarf?
Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Aufholbedarf. Man muss gerade im ärztlichen Bereich wirklich die Anwender so nehmen, erstmal wie sie sind, und versuchen jetzt wirklich mitzunehmen. Das sind alles ziemlich abgedroschene Phasen, aber ich glaube, dass es hilft, zu kommunizieren. Und das ist ein Credo meiner Tätigkeit. Umso mehr ich digitalisiere, umso mehr muss ich kommunizieren. Ja, also Digitalisierung führt nicht dazu, dass ich nicht mehr mit jemandem spreche, sondern das führt dazu, dass ich mehr mit jemandem spreche, um ein Verständnis für seine Arbeit, ja, für seine Position, für seine Sorgen, für seine Wünsche, für seine Ideen zu bekommen. Und das bekomme ich nur über Kommunikation, ne? Sonst wird das gar nichts. So, und wenn ich mich auf den jeweiligen Anwender einlasse und genau diese Dinge höre und dann für mich umsetze, was kann ich denn daraus für Schlüsse ziehen, um dann mit ihm mit ansatzweise mit Lösungen oder Ideen wieder zu ihm zurückzugehen, ne? Und zu sagen, an der Stelle hätten wir doch ein konkretes Thema. Und wenn wir das so und so aufbauen, dann kommt am Ende der Mehrwert hinaus. Mhm. Und dann, glaube ich, bekommt man jeden Chefarzt mit. Natürlich gibt es Chefärzte, die nenne ich liebevoll Digital Leader. Die gibt es, die das für sich per se von Natur aus haben. Ja, die sind auch schon zu Hause furchtbar digital und wollen gar nicht mehr ohne. Die hätten gerne auch Alexa im Tagesbetrieb. Ja, ja. Die kommen ins Büro, mach Licht an, Alexa. Ne? Ja, was sind meine Termine? Was habe ich für OPs etc.? Das sind die Digital Leader. Die brauche ich unbedingt. Das sind meine größten Sponsoren. Wenn ich die finde, und die finde ich sehr schnell, dann muss ich die in meinen Kosmos ziehen, ja, und mit denen ganz eng zusammenarbeiten, dass sie die Leute mitnimmt, die eher verhalten operieren. Mhm. Ja, die sich eher zurückziehen und sagen, ich weiß nicht, wie ich mich da zurechtfinde und ich traue mich da nicht rein. Aber dann können die in ihrer Chefarztrunde auf einem ganz anderen Level miteinander kommunizieren, ohne dass da der Technologe bei ist, ja, der Digitalisierer, der alle überzieht. Nein, die können auf Augenhöhe miteinander reden, ne, von Kollege zu Kollege, und können die dann auch von den Vorteilen der Digitalisierung überzeugen. Und diese Digital Leader sind extrem wichtig, die muss ich kennen, die muss ich auf meine Seite ziehen, das sind meine Sponsoren. Auf der anderen Seite muss ich aber auch genau wissen, wer verhindert etwas oder wer ist Mitläufer. Ja, die Mitläufer sind nicht weiter schlimm, die kriegt man immer, ja, weil die warten nur drauf, dass eine Initialzündung kommt oder dass sie halt im eigenen Projekt an einem Beispiel erfahren. Das hat einen Mehrwert, dann springen die sofort auf. Schwieriger sind halt die Menschen, die eher eine abwehrende Haltung haben, wie eingangs schon gesagt, das war doch schon immer so, ne? Und wir haben es ja schon immer so gemacht. die stehen quasi für sich auf dem Balkon und können nicht wieder zurück ins Wohnzimmer. Ne?
Ja.
Das ist schwierig, diese Leute vom Balkon wieder reinzuholen und mitzunehmen. Aber auch dafür brauche ich zum einen die Geschäftsführung, die unmissverständlich auch sagt, es gibt keinen Weg dran vorbei. Ja? Wir gehen diesen Weg und auf der anderen Seite im Positiven wieder die Digital Leader, die versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, positiv Einfluss zu nehmen auf diese Person, um die das mindestens zu bewegen, mal zuzuhören und mal einen Versuch zuzulassen und mal auszuprobieren, ne, wie sich das dann verhält, wie sich das anfühlt, mit Digitalisierung umzugehen. Weil ich glaube auch, dass viele junge Ärzte, auch gute Oberärzte, auch dazu beitragen, diesen Digital Mindset ja in eine Fachabteilung zu etablieren. Denn was jung nachkommt, möchte doch gerne mit einem smarten, sexy Werkzeug, einer smarten, sexy Applikation umgehen, weil sie es ja eigentlich auch gewohnt sind aus dem privaten Umfeld. Ne? Da geht es nicht darum, eine Oberfläche zu haben, ja, für alles und ein Tool für alles. Es geht darum, immer das smarteste und sexy Tool zu haben, was miteinander verzahnt ist. Ne? Von daher ist die Oberfläche egal. Jeder hat 3 Messenger auf seinem Handy installiert, ne? 2 Kalender, Facebook, LinkedIn, Insta. Ja? Und das sind ja auch alles andere Oberflächen, aber die sind ja miteinander verzahnt hintenrum. Ja. Ja? Das merke ich ja immer wieder, wie Informationen ausgetauscht werden. Und das ist, glaube ich, das, was man nachfragt. Ne? Es geht nicht um die Oberfläche, es geht um die Informationen, wie sie zusammengefügt werden, welche App welche Lösung übergibt, an welche App und welche Lösung welche Informationen, damit das wieder zielgerichtet ist. Und wenn das solche Chefärzte mitbekommen, dass ihre Mitarbeiter das nachfragen und die das auch mal ausprobieren können und selber fühlen können, wenn ich erstmal ein sexy Instrument habe, sagen wir mal, ohne hier großartige Werbung zu machen, ein iPhone hatte, ist ja der Inbegriff von Sexiness für ein Smartphone. Wenn die das Gefühl haben, ja, so ein iPad Mini, das ist schon toll in der Hand und das kann ich bedienen, das kenne ich, dann verlieren sie schon mal Ängste und lassen sie sich auf diesen Versuch ein, auf dieses Projekt. Mhm. Ich glaube, dann kann man ganz viele Menschen dazu bewegen, auch positiv von ihrem Balkon zurückzukommen, wieder ins Wohnzimmer einzutreten, teilzunehmen an der Kommunikation, an dem Miteinander, ne, der Digitalisierung. Ja.
Das heißt, zusammengefasst ist oft die Herausforderung einfach, dass es in der Vergangenheit, dass die Kommunikation speziell nicht gestimmt hat und dass man als Mitarbeiter vielleicht diesen Benefit gar nicht so gesehen hat, dieses Big Picture, okay, jetzt kommt eine neue Technologie, es kommen neue Tools. Wie verwende ich die? Was bringen mir diese Tools überhaupt? Und warum soll ich von meinen altbewährten Prozessen, Routinen, Routineaufgaben da wirklich umsteigen? Ist es so richtig, oder?
Das kann man so in kürzeren Worten sicherlich so zusammenfassen, ja.
Sie haben letztens das Beispiel erwähnt, dass es eben eine große Herausforderung ist, auf der einen Seite Prozesse systematisch so aufzubauen, dass eben die Qualität gleich bleibt und auf der anderen Seite eben, dass trotzdem der Patient immer anders ist. Und da haben Sie jetzt das Beispiel erwähnt, ja. Schuhverkäufer oder ein Online-Schuhhandel macht es schon vor, weil es ist alles systematisiert, aber man kann trotzdem den eigenen Schuh kreieren. Und genau da würde ich gerne nochmal anknüpfen.
Ja, jetzt bin ich wieder auf Ihrem Boot und kann wieder
super
mitmachen. Ne? Es geht darum, was bringt denn Digitalisierung in der Industrie? Und habe halt das Beispiel eines Sportartikelherstellers genommen, ja, die es geschafft haben, von einer Produktionsgröße 1 Million auf eine Produktionsgröße 1 Stück herunterzukommen. Und das ist dann die Transformation aus Gesundheitswesen. Wir haben keine Produktionsfaktor 100.000, 20.000 Patienten. Ja? Wir haben immer den einen Patienten, auf den wir etwas herunterbrechen müssen, weil er so individuell ist. Und dafür müssen wir halt Prozesse generieren, ja, dass ich den Produktionsfaktor für diesen einen Patienten, all diese Wertschöpfungskette halt auf dieses eine Stück anpasse. Und das hat dieser Sportartikelhersteller getan. Mittlerweile tun es viele, die personalisieren. Was die, also ihre Artikel, ich kann sagen, welche Farbe, ja, welches Design, was da draufstehen soll. Ich kann sogar mittlerweile das Fußbett ganz individuell für mich gestalten. Ja? Und das ist die Herausforderung. Und jetzt wird halt dieser Digitalisierungsprozess auch für Krankenhäuser abkupferbar von der Industrie. Mhm. Weil der Grund oder das Kernprodukt bleibt ja immer noch dasselbe. Es bleibt ein Turnschuh. Ja, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Aber der sieht nachher ganz anders aus, weil dann die Bedürfnisse des Käufers angepasst ist. Und das können wir da für das Krankenhaus genauso übertragen. Wir haben einen Patienten mit einer Grunderkrankung. Ja, so, der hat den Herzinfarkt. Aber jeder Patient ist jetzt nochmal eigen, weil er zum Beispiel noch Nebendiagnosen hat. Nehmen wir ein Beispiel Diabetes. Also kann ich jetzt schon nicht mehr alle Corona-erkrankten Patienten gleich behandeln, sondern ich muss jetzt auf seine persönlichen, individuellen Umstände Einfluss nehmen. Und dann komme ich wieder auf diesen Produktionsfaktor 1. Mhm. Also gucke ich mir seine Nebendiagnosen an und dann kommen halt weitere Dinge wie dieser Diabetes noch hinzu, die das Ganze natürlich schwieriger machen in der Behandlung und in der Herstellung des Gutes Gesundheit. Und da müssen wir halt Rückschlüsse darauf ziehen, was kann ich denn da standardisieren? Ja, was ist standardisierbar und wie kann ich halt bei größtmöglicher Individualisierung, ne, des Produktes Medizin und Gesundheit das Ganze am Markt etablieren. Und das ist dann halt der Wettbewerbsvorteil am Ende. Wenn ich das hinkriege, dann kann ich die Mehrwerte auch nach außen bringen und kann jeden Patienten vorher schon informieren. Wir berücksichtigen genau dich mit all deinen Erscheinungen und Begleiterkrankungen, ja, als Individuum und können hier helfen und haben trotzdem einen Produktionsprozess dahinter, der standardisiert ist. Ja? Also da geht es dann. Dieser Produktionsfaktor der Standardisierung heißt im Krankenhaus klinische Pfade. Wenn ich aber als Eingangserkrankung jetzt meinen Herzinfarkt habe, kommt der erstmal auf einen klinischen Pfad, auf eine Leitlinie, ne, für Herzinfarkt. Und dann weiß jeder Arzt, wann er zu welchem Zeitpunkt, welches Labor, welche Ultraschall, ne, welche Koronarangiografie er durchführen muss. Das ist alles klar und muss jetzt halt nur noch, in Anführungsstrichen, die Nebenerkrankungen berücksichtigen, ja, die diesen Patienten ausmachen, nämlich den Diabetes. Dann brauche ich Konsile bei anderen Fachabteilungen, habe halt Wundheilungsstörungen, dann weiß ich ganz genau, was damit einhergeht und kann halt dann neben meinem Strang von geplanten Leistungen halt auch diese Sonderleistung noch dazu bringen, ohne meinen Behandlungspfad zu verlassen. Ja, das ist ja das Entscheidende. Ne? Der Produktionsprozess bleibt ja immer derselbe. Ich stelle einen Schuh her und ich greife immer nur wieder an verschiedenen Stellen an und bringe die Individualisierung hinein. Und das müssen wir bei den Patienten auch lernen. Wir haben einen Behandlungspfad und bringen halt sukzessive immer wieder individuelle Medizin für diesen Patienten mit hinzu, um das Komplettpaket am Ende abzudecken und für den Patienten dann darzustellen, ne, dass er eine gute medizinische Behandlung bekommen hat. Mhm.
Das heißt, es geht auch um den wichtigen Punkt, dass die Qualität immer gleich bleibt und auf einem hohen Level, dass ich als Patient oder als Kunde von der Klinik, von der Krankenanstalt einfach eine gewisse Qualität auch erwarten kann. Wir sehen es ja jetzt komplett andere Branche, aber trotzdem sind es im Prinzip überall die gleichen Erwartungen, wie zum Beispiel ich bestelle bei Amazon etwas. Ich klicke ein, zweimal drauf, habe eine Bestellung ausgelöst. Das Paket ist unterwegs, ich weiß zu jeder Zeit, okay, wo befindet sich das Paket gerade, wann kommt es an, okay, passt, kurze Information, ja, Paket ist in ein paar Stunden da und genau diese Systematisierung, diese Abfolge erwarte ich mir als Patient, als Kunde, in egal welcher Branche, erwarte ich mir einfach genau diese Vorgehensweise, dieses Service auch eben zum Beispiel in einer Klinik.
Ganz genau und das Krankenhaus-Zukunftsgesetz wird ein Übriges dazu beitun, zumindest wird es ja die Digitalisierung befeuern. Das ist eine Digitalisierungsoffensive, dem sich Krankenhäuser unterwerfen können und zum Teil sicherlich auch müssen, weil es halt gesetzliche Vorgaben gibt in Deutschland. Das ist schon eine einmalige Sache, das wird so schnell nicht wiederkommen. Von daher tut man gut daran, dann auch teilzuhaben und gewisse Dinge davon umzusetzen. Weil wozu führt denn Digitalisierung? Und das ist jetzt unabhängig davon, ob das jetzt Krankenhaus ist, ja, oder andere Industrie. Eine Digitalisierung führt in meinen Augen dazu, dass Prozesse transparent werden und Qualität messbar wird. Also auch vergleichbar und benchmarkbar. So, und wenn der Patient, und jetzt muss ich den Patienten mehr mit ins Boot holen, ich glaube, dass es auch gut wäre, mit Interessenvertretern von Patienten einmal zu reden, denn wer ist denn ein Patient? Ne? Patient ist für mich der Bürger, weil jeder ist in seiner Lebensweise einmal irgendwo Patient und wenn es nur beim Zahnarztbesuch ist, ja. Aber ich habe einen Hausarzt, ich habe einen Zahnarzt, ich habe Augenarzt, was auch immer. Und da bin ich primär immer der Bürger und Bürger ist gleich Patient. Also muss ich dann doch mal die Sicht und Bedarf und Bedürfnisse der Patienten, Bürger mir auch mal anhören, was brauchen die denn? Und dann bin ich halt bei diesem Patientenportal, um halt da die Patienten mitzunehmen. Ja, wie kann ich denn mit euch interagieren? Um halt für beide Seiten Mehrwert rauszuholen. Also ich kann halt Daten von den Patienten entgegennehmen, ja, sei es von seinen Variables, sei es von seinen Voraufenthalten, was auch immer er für klinische Daten für uns hat. Wir können die verarbeiten. Und auf dem gleichen Weg können wir immer auch Daten mehr zurückgehen. Und wenn wir dann darüber hingehen, dass wir so über Prävention reden, was wir viel zu selten tun aus unserem Gesundheitswesen, aber wenn wir Präventivmaßnahmen, gerade bei herzkranken Patienten, kann ich das natürlich sehr gut machen. Da gibt es ganz viele Präventionsprogramme. Da kann ich den Patienten viel besser in meinen Klinikalltag, in meinen Klinikkosmos einbinden. Mhm. Und dann habe ich einen Dialog zwischen Patient und Kliniker, ja, der permanent besteht, ja, wo Daten uns zur Verfügung gestellt werden, wo Daten dem Patienten zur Verfügung gestellt werden. Aber immer aus dem Interesse und Sicht des Patienten. Was ist für ihn wichtig? Was braucht er denn? Ja? Und was kann ich von ihm fordern? Was kann ich von ihm verlangen? Und wo ist denn noch mein Einstieg, mein Einstiegslevel für Digitalisierung? Weil wir sind ja nicht alle gleich, zum Glück. Und es gibt verschiedene Altersgruppen, verschiedene Bildungsstände. Und ich muss halt auch niederschwellig arbeiten können, ja, dass ich auch jeden Bürger, jeden Patienten mitbekomme in präventive Maßnahmen. Ja? Weil Prävention ist immer günstiger als Notfallbehandlung. Das ist mal auch klar. Das wird zwar nicht von unserem Gesundheitssystem honoriert in dieser Form, aber das ist etwas, was wir nutzen können. Ja? Wir könnten auch präventiv gestalten. Das geht über Patientenportale, über die Patienten-App. Und damit erreichen wir die gesamte Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens, also von dem einweisenden Arzt, der daran teilhaben kann. Mhm. Ja? Und der Patient, Bürger steht immer im Mittelpunkt über Krankenhäuser und Weiterbehandlungen wie Reha-Einrichtungen, ne? Ambulante Dienste, die auch von diesen Daten dann am Ende profitieren. Oder halt auch Krankentransportdienste, ganz einfach, die den Auftrag auf digitaler Basis bekommen. Und wo ich weiß, wann ist der Transportdienst hier, wann übergebe ich den Patienten und wann ist der Patient wieder in der Reha-Einrichtung. Ne? Und die Reha-Einrichtung ist dann auch schon informiert, in 20 Minuten kommt der Patient zu uns. Ne?
Ja. Herr Friedhoff, Sie haben ja jetzt schon ein paar richtig gute Beispiele auch gegeben, was man eigentlich zukünftig als Klinik so in den Angriff nehmen sollte, wo man dran arbeiten sollte. Aber geben Sie doch vielleicht noch mal noch konkretere Beispiele, sage ich mal, jetzt wirklich auf die, wenn wir auf die nächsten paar Monate oder vielleicht aufs Jahr 2021 schauen. Was sollte dann da bei einem CIO, bei einem Leiter der Digitalisierung wirklich auf der Agenda stehen? Gehen wir mal davon aus, man steht noch ziemlich am Anfang. Man hat es vielleicht ein bisschen verschlafen, digitales Mindset ist schon ein bisschen vorhanden und jetzt möchte man wirklich einfach das erste Projekt mal umsetzen. Wo sollte man da konkret anfangen?
Die Strukturen im Unternehmen müssen passen. Ja, und die müssen dafür vorbereitet sein. Also das Mindset muss bei der Geschäftsführung vorhanden sein. Ne? Da muss klar sein, Digitalisierung ist nicht mein Feind, Digitalisierung ist mein Freund. Ja? Es wird ein Wertschöpfungsfaktor. Das heißt, Sie brauchen dann als nächstes auch mal eine Abteilung, die sich um Prozesse und Projektmanagement kümmert, weil das können nicht die Technologen tun. Ne? Das können auch nicht Ärzte tun, sie haben keine Zeit dafür. Also brauchen Sie die strukturellen Voraussetzungen und Sie brauchen halt Menschen, die es in der Klinik womöglich auch sogar schon gibt, die Sie dann halt befähigen, Projekte und Prozessmanagement tun zu können. Und dann geht die Arbeit halt da los, dass Prozesse in einer Arbeitsgruppe aufgenommen werden. Man arbeitet sich da langsam vor und das ist auch eine Arbeitsgruppe, die wahrscheinlich ihr Leben lang zusammenarbeiten wird, ja, multiprofessionell. Und sie gehen hin und gucken sich erstmal die administrativen Aufnahme-, Behandlungs- und Entlassprozesse an. Also orientieren sie sich an dem Patientenportal, Fördertatbestand 2, Krankenhauszukunftsgesetz. Ganz konkret, und wenn Sie diese Arbeitsgruppe haben, dann kommen Sie mit Klinikern zwangsläufig in Gespräch. Sie kommen auch ins Gespräch mit der Pflege, mit dem Überleitungsmanagement, also Sozialdienst. Sie haben Kontakt zu allen Berufsgruppen und können wirklich Prozesse aufbauen und Sie können sie visualisieren und dann halt umbauen für die Digitalisierung, weil das ist auch klar, Prozesse, so wie sie jetzt auf Papier laufen, werden nicht mit der Digitalisierung zusammen funktionieren. Sie müssen Prozesse umbauen. Ja, und das geht halt auch nur wieder mit der Fachabteilung zusammen. Aber Sie brauchen eine Kernarbeitsgruppe, die all diese Themen aufnimmt und strukturiert verfolgt. Und das ist echt schwere Arbeit. Das ist ja teilweise frustrierend, weil man zu viele Aufgaben auf einmal hat, ne, weil jeder an einem zehrt. Aber das muss diese Arbeitsgruppe aushalten und die muss klar strukturiert und fokussiert sein. Und Sie brauchen die Technologie. Ohne die Technologie haben Sie nicht den Enabler, um Digitalisierung machen zu können. Das sind so jetzt, glaube ich, die Hauptherausforderungen.
Mhm. Super. Herr Friedhoff, ich muss sagen, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende. Und vielleicht nochmal, dass wir unser Gespräch ganz kurz zusammenfassen. Was ich jetzt speziell mitgenommen habe, ist, das große Thema ist mal Kommunikation. Wenn es um die digitale Transformation geht, muss ich intern, egal ob das jetzt von der unteren Ebene, sage ich mal, direkt an der Front, wie zum Beispiel im Pflegebereich, rauf zur Geschäftsführung oder die andere Richtung runter, sprich Geschäftsführung zu dem Pflegebereich. Ich muss einfach kommunizieren, was sind denn unsere Ziele intern, was können wir zukünftig umsetzen, welche Technologie möchten wir gerne einsetzen und welchen Benefit habt ihr überhaupt davon? Was würden Sie noch jetzt dazu ergänzen als abschließende Worte?
Nochmal eine Standorterhebung, also auf welcher Absprunghöhe befinde ich mich und quasi eine Reifegradmessung, eine digitale Reifegradmessung vor dem Hintergrund Prozesse, wie gerade besprochen. Ja, wo bin ich denn prozessual und wo bin ich technologisch? Die müssen ja nicht zwingend einhergehen, da kann es ja auch eine Diskrepanz zwischen geben. Ne? Technologisch ist man vielleicht weiter als prozessual. Also diese Absprunghöhe muss definiert werden, damit man überhaupt weiß, wo befinde ich mich. Und wenn ich weiß, welchen Reifegrad ich mal erhalten möchte, heißt mein Big Picture vor Augen habe, dann weiß ich auch, welche Schritte ich zu tun habe. Ne? Und kann halt sehen, in welchen Bereichen ist es denn notwendiger, schneller einzugreifen, ne? Schneller zu digitalisieren, um am Ende ein homogenes Feld zu haben.
Perfekt, Herr Friedhof. Ich sage herzlichen Dank für das heutige Gespräch und nochmal ganz, ganz liebe Grüße aus Wien.
Vielen lieben Dank und schöne Grüße aus Bochum zurück.
Das war die heutige Folge von The State of Process Automation. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.